23 birds of people.
And now in season 5. Presented by Freisinger Holding. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 5 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Freisinger Holding. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 19. Gast in Season 5 ist Henriette Lieninger, Director of Issuers bei der Wiener Börse. Liebe Henriette, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Hallo Christian, danke für die Einladung.
Ich freue mich, dass du da bist und Issuers habe ich rausgebracht. Das ist hat nichts zu tun mit Issuers oder so, aber Nerven braucht man in jedem Job. Nerven braucht man immer. Wir kennen uns ja schon ewig. Werdegang und Karriere Podcast. Erzähl mal, wie du zur Wiener Börse und überhaupt zum Börsethema damals als junges Mädel gekommen bist.
Mache ich gern. Ich war als Kärntnerin ganz klassisch in der HBLA in der Oberstufe.
Machen und das die Kärntnerinnen
das
so klassisch?
Das machen die Kärntnerinnen sehr gern.
So Knödelakademie oder
es
so,
war genau so. Es war Knödelakademie.
Herrlich.
Genau. Es war Knödelakademie und da gab es dann die Gelegenheit, bei einem Börsespiel mitzumachen als Schule. Die mir gedacht, das klingt echt interessant und habe die Schule dafür angemeldet.
Ich muss ja jetzt ins Wort fallen leider, weil ich höre das jetzt schon im 10., 12., 15. Podcast in dieser Reihe, dass ein Börsespiel in einer Schule irgendwie eine Initialzündung für Menschen war, in den Markt zu gehen. Und das finde ich einfach nur leiwand und hätte diese Bedeutung von Börsespielen in der Schule, wir haben es nicht gehabt, damals wirklich unterschätzt gehabt und wäre super, wenn es mehr geben würde.
Ich bin ganz deiner Meinung, ich glaube, es gibt doch einige immer wieder, die unterstützen wir auch als Wiener Börse, aber da hast du recht, das sollte man eigentlich in jeder Schule anbieten.
Ja. Und das hat bei dir dann durchaus was ausgelöst gehabt, ne?
Naja, das Klasse war ja daran dabei, ich bin zum Broker meines Vaters gegangen, während der Schulzeit natürlich, ja, und habe mich besprochen. Ja, habt somit frei gehabt.
Wahnsinn.
Also ich bin dann,
bist du recherchieren gegangen für die Klasse, oder?
Ich bin recherchieren gegangen für die Klasse, habe dem Rechnungswesenprofessor gesagt, ich kann jetzt nicht dabei sein, ich muss zur Bank. Und das musste ich natürlich wöchentlich machen, ist ja klar, ne? Genau. Und, mit dem Outcome, dass die HBLA Klagenfurt damals erstmalig mitgemacht, Platz 3 besetzt hat. Und das war aber, der Grund war, wir haben damals, glaube ich, irgendeinen Optionsschein gehabt und die Laufzeit war andere als die da des ersten Platzes in Kärnten.
Okay.
Also bitte sehr.
So, Wahnsinn.
So war das.
Ja, also
sehr
nie
lustig.
Gleich in der ersten Ableitung mit einem Opti arbeiten und so weiter. Ne?
Ich hab nur die Hälfte verstanden, aber es war spannend. Ich musste nicht in der Schule sitzen. Und was habe ich dann daraus gemacht? Ich habe in den Sommerferien immer wieder in Banken gearbeitet. Und bin nach der Matura mal vielleicht noch kurz eingeschoben nach Wien zum Studieren an die Wirtschaftsuni. Ja, möglichst weit weg von zu Hause war, glaube ich, die Prämisse von Eltern und mir. Und habe dann in den Ferien immer gearbeitet. Und ich habe da an einem Sommer für eine Landesbank in Kärnten gearbeitet und dann wurde ich zum Reuters gesetzt.
Das
habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ja. Ich war fasziniert, was es da alles gibt, was man da alles finden kann und researchen kann und anschauen kann. Und ich dachte mir, na, das ist einfach super und das blinkt und das Rot und das Grün und die Infos. Und ich durfte da einige Sachen machen auch. Und da hat es mich dann richtig erwischt quasi.
Und was ich ja weiß, ist, dass du seit Mitte der Nullerjahre 2005 und so bei der Wiener Börse in Managementfunktion und so weiter hast. Aber was ich nicht wusste eigentlich, dass du schon in den 90er Jahren einmal bei der Wiener Börse warst, als du noch ganz woanders gewohnt hat, die Börse damals, ne? Wie war denn das damals?
Stimmt. Die Börse hat damals noch im historischen Börsegebäude am Schottenring gewohnt. Und ich war noch nicht ganz fertig mit dem Studium und habe eine Annonce gesehen. Ja, die Wiener Börse hat jemanden gesucht für das Emittenten- und IPO-Team. Und da habe ich mich beworben eigentlich wurde ein Senior gesucht und ich bin trotzdem eingeladen worden zum Gespräch. Ich habe mich auch beworben mit den zwei wesentlichen Fakten. Ich habe gesagt, ich kenne mich bei IPOs aus, was ja so natürlich nicht gestimmt hat, aber ich habe damals sehr gerne IPOs gezeichnet. Ne? Das war ja in den 90ern noch fast eine sichere Bank und bin damit auch dann auf Urlaub gefahren.
Wir hatten sehr gute, ne? Voestalpine zum Beispiel, also, Mitte der 90er war Klassiker.
Ich war sehr breit aufgestellt, ich habe viel, damals neuer Markt hat da gerade angefangen, also in dieser Zeit eben und ich habe mir gedacht, na, IPOs ist einfach super und da gibt es sogar einen Job dazu. Genau, und dann, es war noch eine außengerichtete Position, das heißt, es ging um Akquisition und dann habe ich gesagt, akquirieren kann ich auch, weil ich habe immer Darsteller akquiriert für Werbespots eigentlich.
Okay.
Für mich war das eine logische Voraussetzung. Ja. Und siehe da, sie haben mich dann aber auch genommen, natürlich in einer Junior-Junior-Position. Aber ich war sehr glücklich darüber, dass ich da erste Börseluft schnuppern durfte.
Das war ja eine Zeit, Ende der 90er Jahre, wo die Wiener Börse um die eigenen IPOs, die eigentlich für Österreich als österreichische Unternehmen ja grundsätzlich vorgesehen wären, vielleicht sehr stark kämpfen musste, weil damals eben der neue Markt, du hast ihn genannt, und auch die ISTEC, später Nasdaq Europe in Brüssel, ja Megakonkurrenten waren und in den Jahren 96 am Anfang mal die SEZ in die Schweiz, dann 97 Topcall, Schöller Blackman Oilfield, ISTEC und so weiter, neuer Markt, etliche Beko Brainforce. Und du bist dann gekommen und die sind wieder nach Österreich gegangen alle, ne?
Nicht ganz.
Aber fast.
Nicht ganz. Es sind sehr viele wieder zurückgekommen, muss man ganz ehrlich sagen, ein bisschen später. Es war dann in den 2003, 2004, 2005.
Genau, AT&S, SBO und so.
SBO. Genau. Also das war ja, so war das. Also so sie haben dann wieder einen Weg zurückgefunden, hat natürlich auch Gründe.
Ja klar, nein, das war damals eine wilde Zeit. Ich kann mich erinnern, ich durfte Auslandskorrespondent in Deutschland sein für österreichisches IPO-Geschäft, wow. Immer gerne, ja, Going Public Magazine und so weiter. Mhm. Damals die IPO-Stories von Topcoal, von Sanochemia und all diesen Unternehmen eben geschrieben auch, ja. Und du warst ja dann auch bei einem Unternehmen, das es sogar bis in den ATX geschafft hat, Investor Relations, oder?
Ja, ganz genau. Ich habe dann nach 2 Jahren Wiener Börse gemerkt, diese Investor Relations Funktionen, die sind extrem spannend und ja, es hat mich dann geführt zu Cybertron, damals so die, heute würde man sagen, das war ein Unicorn. Ne?
Ja, Wahnsinn, wie schnell das geht,
genau. Damals war es das Wiener Kind der New Economy, gemeinsam vielleicht noch mit Libro,
genau.
Bwin war da immer noch dabei, wurde genannt in der Peer. Ja, da bin ich dann hin und das war sicherlich einer der aller spannendsten Jobs, Investor Relations bei so einer New Economy Company, die es in den ATX geschafft hat und dann leider Gottes ist die Story schlecht ausgegangen und ich glaube es war 2,5 Jahre oder so, da hat es dann leider nicht mehr gereicht für die Aufrechterhaltung
des Unternehmens. Man muss sagen, dass das damals für sehr, sehr viele Stories aus dieser Ära nicht nur in Österreich eben gegolten hat. Und da hat halt Österreich auch diese Ausläufe gehabt. Und wir haben ja damals im gleichen Haus gearbeitet, schon bei verschiedenen Firmen. Du warst eben bei der Cybertron und das war damals im 10. Bezirk in der Davidgasse, in der genialen alten Hellerzuckerlfabrik. Ja. Ja. Und ich war beim Wirtschaftsblatt, durfte dann Wirtschaftsblatt online gründen und wollte dich dann irgendwie auch als Mitarbeiterin haben.
Ich glaube, du hast mehrmals ja, probiert.
Genau. Also wie andere Leute von irgendwie mit Börse Zusammenhang, ja. Andreas Wölfl, stimmt, und so weiter, liebe, stimmt, Grüße an ihn. Ja. Ja, und wir sind dann zusammengekommen und haben doch eine Zeit zusammengearbeitet. Ja, war eine schöne Zeit für mich. Und
super Zeit auch für mich, sehr lehrreich. Es ist wirklich ein Unterschied, ob man auf welcher Seite man gerade sitzt, in der Kapitalmarktkommunikation, und die Arbeit mit dir und für Wirtschaftsblatt Online und Börse Express hat mir noch einmal die journalistische Seite gezeigt und wir können uns sehr gut erinnern, wie du mich trainiert hast auf Titel gescheit. Und
dass die Leute reinklicken, ja. Ja. Vielleicht gar nicht gescheit, aber zugriffsstark, ja, genau.
Genau so ist es. Ja. Genau so ist es. Und das war auch eine wunderbare Erfahrung für mich. Journalistisch tätig zu sein und bringt mir auch heute noch einiges. Ja. Man geht halt Texte anders an. So ist
es, ja. Man muss ja sagen, dass nach diesem ganzen IPO-Boom neuer Markt und so weiter und New Economy generell, ja, wo ja Wien und der DAX unglaublich alt ausgeschaut haben vom Sample der börsennotierten Unternehmen, dann ja diese Phase, wo wir zusammengearbeitet haben, waren ja auch, wo unsere Geschäftsmodelle in Österreich, Brick and Mortar, zyklische Industrie und so weiter, wieder mächtig gekommen sind auch.
Ne? Absolut, ja. Da gab's einige große Dinge, ja.
Und dann zurück zur Wiener Börse.
Ja, genau, und dann zurück zur Wiener Börse. Da wurde eine Position besetzt, die wunderbar war, dachte ich mir. Und das war mit dem sperrigen Titel Marktdatenbusiness und Issuers, IPO-Business. Was man da gemacht hat, war die außengerichtete Tätigkeiten zusammenzufassen in einer Position. Ja, und was heißt das? Ja. Marktdatenbusiness in einer Börse ist ein sehr wichtiger Teil, der zweitgrößte Umsatz-Einnahmebringer. So, bei den meisten Börsen sehr groß. Und da verkauft man die Daten, die das Handelssystem produziert, in einer eigenen Datenleitung und verkauft und vermarktet es an die Finanzindustrie, und zwar die globale. Also das ist ein internationales Business und man kennt alles, alle kennen Bloomberg oder Refinitiv Reuters. Das sind so die ganz großen Player und davon gibt es viele. Also die Wiener Börse hat derzeit so 270 Kunden, das ist relativ viel in der Industrie.
Und du bist in der Zeit gekommen, wo ja Wien mit zu den weltbesten Börsen gehört hat, Mitte der Nullerjahre damals. War nicht so schwer, das Ganze dann auch zu vermarkten und die Nachfrage wird ja groß gewesen sein, nehme ich an, oder? Auch weltweit das österreichische Equity-Angebot da mit reinzunehmen.
Richtig, ist das Angebot, ja, es war insofern nicht ganz so schwierig, weil wir aufgebaut haben einen sogenannten Data Hub über die Jahre. Das heißt, über Wien konnte man auch andere Kurse von anderen Börsen beziehen. Das sind jetzt insgesamt 11 und das ist ein sehr attraktives Angebot, weil nur eine Anbindung, ein Vertrag, ein Service Desk, das heißt, wenn du kroatische Daten sehen möchtest oder bestellen, sagen wir, möchtest, dann gehst du zur Wiener Börse und kriegst es auch. Nur als Beispiel. Geht bis nach Kasachstan, also wir sind und Albanien, also wir sind da sehr breit.
Also dann möchte ich da noch präzisierend nachfragen. Die Wiener Börse hat ja über die SISEC Holding immer wieder Prag jetzt noch zum Beispiel und früher auch Laibach und so weiter gehabt. Aber es ging auch um Börsen, wo man nicht beteiligt war, wo euer Data Hub quasi für die Distribution über dich gesorgt hat. Ne?
Über uns, ja. Das ist alles immer Teamwork natürlich. Genau so ist es, ja. Also es war die Beteiligungen inklusive Kooperationsbörsen, wo wir kein Stake hatten.
Ja. Und die Wiener Börse hat ja, glaube ich, über andere Abteilungen auch immer wieder geholfen, letztendlich Handelssysteme aufzusetzen bei so Börsen, die vielleicht eher noch von börslichen Entwicklungsländern gekommen sind, oder?
Genau, jede Börse, die ein neues Handelssystem benötigt hat, da haben wir natürlich auch gepitcht darum. Wir waren ja nicht die einzigste Börse, die da gepitcht hat. Mhm. Und nachdem wir mit einem ganzen Bauchladen an Börse-Services aufgetreten sind, konnte man natürlich auch alles anbieten. Also Handelssystem, Marktdaten, Indexberechnung, Sales-Aktivitäten. Also da haben wir eigentlich unser Know-how angeboten und die Technik dazu tun wir heute noch.
Spannend, spannend. Und der zweite Bereich, der dabei war Issuers. Also nicht Issuers, sondern Issuers.
Genau.
Jetzt erzähl mal Issuers, wie breit ist das englische Wort Issuers an der Wiener Börse da gefächert? Aktien, Anleihen, was ist da alles dabei?
Issuers ist also die Emission eigentlich. Issuing Shares oder
andere. Und Issuers sind eigentlich die Emittentinnen und Emittenten.
Die Emittenten, genau. Ja. In meinem Fall fallen die Aktienemittenten rein. Und die Heranziehung von neuen, also neue Unternehmen an die Börse bringen, wenn man so ausdrücken will, das fällt da auch hinein. Genau.
Okay. Jetzt waren ja in den Nullerjahren, wir haben es angesprochen, die großen Cases, ein bisschen dieses Heimholen von Unternehmen, die früher woanders waren, heute starke ATX-Unternehmen sind, wie die SBO oder die AT&S. Und dann natürlich gab es in den Nullerjahren auch zwei mächtige gelbe IPOs, sage ich jetzt mal, die Raiffeisen Bank International damals unter Raiffeisen International und die Post. Vielleicht auch dann noch Memories zu den beiden, bitte.
Du fragst mir Sachen.
Ich frage dich.
Aber 2005,
Post 2006, genau.
Genau, 2005, Post 2006. Naja, es war, meine Memories kann ich da sagen, ich bin ja 2005 gestartet in der Position und das war natürlich Boom. Ja, war ein Börsengang nach der anderen.
Ja.
Und dann 2005, 2006, 2007.
Die Strabag.
Also es ist wirklich dahin gegangen. Kapsch ist gekommen, genau so ist es. Und ich bin ATEC, kann ich mich auch noch erinnern, das war, ja, genau. Also das war wirklich eines nach dem anderen und meine Erinnerungen waren, neu in einen Job, Arbeit und ja. Das war natürlich extrem aufregend und ja, das waren meine Erinnerungen. Ich habe einfach gefunden, da sind auch Aktien, die Privatanleger angesprochen haben. Das ist immer klasse für einen Markt. Mhm. Also das belebt natürlich auch die Börse im Heimatland. Ich betone das jetzt deswegen, weil wir ja von unserer Investorenschaft eigentlich eine zutiefst internationale Börse sind.
Ja.
Wir sind eine sogenannte Insti-Börse, wenn du so haben willst. Und da ist natürlich die Freude umso größer, wenn groß genug IPOs stattfinden, die auch die Privatanleger adressieren.
Ja, was auf jeden Fall für die Raiffeisen, die Post und auch die Strabag gegolten hat. Das waren ganz großartige Trends. Weil du sagst Insti-Börse, ich habe mir jetzt in den vergangenen Tagen immer wieder angeschaut, dass fast der gesamte Umsatz am Nachmittag ist mittlerweile. Also spricht auch für hohe US-Beteiligung natürlich am Handel.
Genau so ist es. Also 25% ungefähr ist die US-Institutionellen sind die größte Gruppe. Ja.
Und deswegen haben wir auch so eine Schlusskursdominanz letztendlich mit der großen Liquidität auch drinnen, was ja auch eine gute Sache ist. Mhm. Gut, wir haben jetzt eigentlich fast nur über gute Zeiten gesprochen. Wo man beide nichts dafür können, ist für Lehman. Das hat uns dann doch ziemlich brutal gehittet in der Welt, die wir kannten, oder? Mhm. Vielleicht auch da ein paar Memories dazu. Was dein Geschäft betrifft in der Wiener Börse.
Ja, ich erinnere mich ja ungern an schlechte Zeiten, weil es nichts bringt, außer die Parole, man wird auch das durchhalten und das überstehen in irgendeiner Art und Weise. Das war zweigeteilt. Natürlich war der Markt down. Das heißt, auf der einen Seite beim Thema der Emittentenbetreuung, ja, da gibt es natürlich viel Nachfrage, da gibt's, also da ist sehr viel los. Ja. Da kommen die gelisteten Unternehmen, also die Aktienemittenten, und haben unzählige Fragen. Da gibt es Statistikabfragen, da gibt es vielleicht Unsicherheiten. Wir hatten ja dann, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wann der Handelsstopp war. War das auch bei Lehman? Du weißt das
sicher. Bei Lehman hat es mal einen Handelsstopp gegeben.
Ja, genau. Handelsstopp, ja, genau. Also da gibt es natürlich in der Kommunikation zu den Unternehmen Außergewöhnliches zu tun, sage ich jetzt einmal. Ja, also das dazu, zu den schlechten Dingen. Vielleicht noch kurz zum Marktdatenthema übergreifend. Das ist ja so, geht der Markt rauf oder geht er runter? Also ist Krise oder ist keine Krise? Also wenn es besonders gut ist, die Daten werden ja trotzdem und umso mehr benötigt.
Definitiv,
also das ist ja zweischneidig, genau. Aber ja, es war, ich denke, die Stimmung war einfach furchtbar schlecht und keiner hat gewusst, wie sich das entwickeln wird. Und ich denke, das ist einfach für alle belastend, wenn man in so einem Negativ-Sentiment sich bewegt.
Die Wiener Börse hat sich ja dann in den 10er Jahren wieder gut erholt, so wie auch viele Weltbörsen. Im Geschäft mit den Issuers gab es damals eine indirekte Konkurrenz, sage ich mal, weil die Zinsen einfach immer mehr gegen Null gegangen sind und sich Unternehmen auch sehr günstig über Fremdkapital holen konnten und das Eigenkapital einfach nicht so leiwand war, wenn es dann Kredit fast geschenkt kriegt, sage ich mal, als Emittent. Als Schuldnerin und Schuldner. Mhm. Wirst du diese Phase der 10er Jahre erlebt mit diesem Shift plötzlich, dass es keine Zinsen mehr gibt und sich auch der IPO-Markt weltweit, nicht nur in Österreich, natürlich weltweit verändert hat? Ja,
naja, das ist, es ist wirklich interessant zu beobachten, was für eine wichtige Rolle eigentlich die Zinsentwicklung spielt. Und zwar meines Erachtens am stärksten auf der Privatgeldseite, am Private Equity.
Ja.
Und je leichter die sich leveragen natürlich, desto eher werden Unternehmen, wenn sie Eigenkapital benötigen und wenn es für die Bilanz eben, wenn du nicht nur auf der Fremdkapitalseite dich finanzieren kannst, wenn sie Eigenkapital benötigen, dann haben natürlich die Private Equities das Golden Age gehabt, wenn man so haben will. Das war für uns natürlich, wenn du so sagst, da kommt ein guter Mitbewerb. Und das haben wir schon gesehen, das ändert sich jetzt auch wieder. Das ist sicherlich ein Punkt. Der zweite Punkt ist, Unternehmen gehen an die Börse, ja, weil sie sich finanzieren müssen oder wollen. Es hat aber noch zwei wesentliche Vorteile, nämlich die Sichtbarkeit des Unternehmens zu erhöhen, ganz grundsätzlich. Und natürlich auch durch die Form der AG und durch die Regularien kriegst du eine ganz neue Herausforderung der Governance in die Company, und das sorgt für Fitness.
Definitiv. Also ich bin ein großer Freund von der Visibilität, vor allem die ein Börsengang mit sich bringt. Und das sagt auch jedes Unternehmen, das gelistet ist, dass ihnen das einen Schub im Kerngeschäft gebracht hat. Auch natürlich nervt es ein bisschen, was man alles machen muss als gelistetes Unternehmen mit ein bisschen Goldplating im Regulativ. Da kannst du nichts dafür. Aber ihr habt ja dann auch Ende der 10er Jahre mit dem Direct Market und dem Direct Market Plus, jetzt ein bisschen mehr als 4 Jahre her, was Neues getan. Auch da ein paar Worte dazu, was da die Gründungsgenese war.
Die Gründungsgenese war folgende: Wir durften kein, ich fange anders an. Jede Börse hat ein sogenanntes MTF, du hast es mit Martin, glaube ich, schon besprochen, ja. Also ein Segment, das vorwiegend die Börse designen darf, im Angebot. Das sind meistens so kleinere Märkte für Unternehmen, die noch sehr jung sind oder kleiner sind und keine großen IPOs in dem Sinn raisen wollen. So, wir haben den damaligen dritten Markt gehabt an der Wiener Börse ewig, und plötzlich hat die Gesetzeslage es nicht mehr hergegeben, dass österreichische Unternehmen an diesen dritten Markt gehen dürfen. Das hat mit Namensaktien und Inhaberaktien zu tun.
Ja, genau.
Dann haben wir sehr viel mit den zuständigen Stellen gesprochen und mit dem österreichischen Kapitalmarkt, wie wir das denn hinkriegen können. Und 2019 wurde das Gesetz geändert, dass es wieder möglich ist. Das haben wir zum Anlass genommen und den Direct Market und Plus ins Leben gerufen, in die Marktsegmentierung. Wir waren sehr froh, dass es das wieder geben durfte, und haben eigentlich zum Start mit 4 Unternehmen, das war sehr, sehr erfolgreich, wenn man sich auch andere kleinere Märkte anschaut in Europa, weil da waren wir wahnsinnig stolz auch, dass wir das so geschafft haben. Ja, und jetzt haben wir halt so 3 Listings im Jahr auf dem Segment. Ich denke, das ist für Österreich auch ganz, ganz in Ordnung im Vergleich zur Kleinheit oder zur Größe unseres Landes.
Mhm. Das war in diesem Jahr 2019 auch noch mit der Frequent, ist der Addiko Bank.
Das war natürlich dann am Main Market.
Genau.
Das war
der Marino Med auch, ja, die auch 3 große relevante Geschichten.
Also ich denke, das 2019er Jahr ist sicherlich eines der maßgeblichsten für mich gewesen. Ja.
2020 hat uns dann die Pandemie, können wir auch wieder nichts dafür, gehittet, und du bist zum Zoom-Girl geworden. Girl ist jetzt ein bisschen flapsig genannt, aber ich habe kaum jemanden so häufig wahrgenommen. Ich war ja ein Verweigerer pur, aber du hast viel gepostet, dort bist herum gewesen auf irgendeinem Multiscreen, dort. Wie war diese Zeit eigentlich, wenn man eigentlich in der Akquise als People's Business, muss man so sagen, wie es ist, dann plötzlich nur noch digital sich zeigen kann?
Ja, es war eine interessante Erfahrung, und es hat sehr viel Positives gebracht, weil wir natürlich durch diese vielen digitalen Veranstaltungen kannst du ja viel mehr Unternehmen ansprechen und Menschen ansprechen. Das heißt, die westösterreichischen Companies, die müssen nicht nach Wien kommen, um mit uns zu sprechen. Und es ist zum Daily Business geworden, dass man das eben über digital veranstaltet. Und ja, und mir macht es auch ehrlich gesagt Spaß. Also ich finde das ganz lustig, digitale Formate anzubieten. Und die Reichweite ist einfach ungeachtet höher. Wiewohl wir das jetzt ganz gut mischen. Wir machen eben teils digital, teils physische Formate und laden die Unternehmen nach wie vor natürlich zu uns ein.
Also es ist letztendlich ein hybrides Ding geworden, und ich glaube, das ist auch richtig und gut so. Ja. Jetzt haben wir ja, du bist jetzt Director of Issuers an der Wiener Börse und konzentrierst dich voll auf diesen Bereich jetzt.
Genau. Genau, wir haben da Umorganisation gehabt. Das Marktdatenbusiness ist mehr und mehr regulatorisch geworden. Da gibt es unendlich viele Diskussionen auch auf EU-Ebene zu dem Thema. Wir haben sehr viel aufgebaut gehabt, und seit heuer konzentriere ich mich dann ausschließlich auf die Issuer-Seite, gemeinsam mit meiner Kollegin, der Christina Aue. Die kümmert sich hauptsächlich um die gelisteten Unternehmen und
meine Stimme. Ja, hat mich das letzte halbe Jahr begleitet,
oh
das Hüsteln.
Ja. Das Hüsteln, aber das ja, ist genau. Ein, ja. Genau. Und ich bin stark auf der IPO-Seite unterwegs, und gemeinsam haben wir eine junge Kollegin, die kümmert sich um unsere Startups. Und gemeinsam machen wir das dann mit Martin Wenzel im Team.
Ja, das ist ein bisschen der Hinweis.
Zum Listing.
Genau, du hast mir da was mitgebracht, wo man, je nachdem, wie man es kippt, zunächst einmal einen Bullen sieht, dann erkenne ich dann noch ein Einhorn, ein Unicorn, irgendwie ein Zebra.
Genau.
Und da ist noch was, oder?
Ja, genau. Ja, Christian, es geht umgekehrt. Das ist eine
Kippkarte. Ich bin ein schlechter Kipper.
Das ist eine Kippkarte.
Deswegen bin ich auch nicht Slalomfahrer geworden mit den Kippstangen. Ja.
Das glaube ich da eh schon.
Ah, jetzt habe ich es, ja.
Und auch nicht so direkt. Ne?
Ja, jetzt sehe ich noch mehr klar, irgendwie.
Das ist ein Zebra.
Genau.
Das sind die jungen Unternehmen, die entweder nachhaltig unterwegs sind oder Zebras. Es gibt mehrere Definitionen dazu, aber Zebras sind jene, die noch nicht Unicorns sind. Ja? Also im besten Fall geht die Company vom Zebra zum Unicorn und dann zum Bullen und die als Börsegang.
Schön, habt ihr es gemacht.
Das ist nett, gell? Und das schicken wir Unternehmen, die zum Beispiel gerade Finanzierungsrunden, private Finanzierungsrunden gemacht haben für ihr weiteres Wachstum. Da gibt es eine kleine Blumenbox dazu und mit Saatgut und da wird dann ein Kräuterkistel daraus.
Und irgendwann ein Börsegang und der Bulle ist ja auch ein Symbol für die Anleger dann irgendwie, die sich da mitfreuen können.
Ganz
und
genau.
Delivering a World of Good Deals ist auch seit einigen Jahren euer Claim. Ja. Ja, abschließend, was taugt dir an dem Job? Es ist, glaube ich, spannend, oder? Dieses People's Business, dieses immer neue Stories kennenlernen, für den Markt laufen. Ich mache es seit Jahren auch immer wieder gerne, ja.
Ja, es ist genau das. Es ist ein People's Business. Ich mag das wahnsinnig gern. Ich habe ein großes Herz für die Wiener Börse, deswegen bin ich auch schon so lange dabei. Ich habe viel Flexibilität und kann meine Ideen umsetzen. Kurze Entscheidungswege, kurze Hierarchiewege. Und das alles macht den Job natürlich wahnsinnig interessant. Und der Austausch mit unterschiedlichsten Unternehmen und Playern rundet meinen Tag ab. Ja, das ist sehr, sehr spannend.
Und jetzt mache ich noch einen kleinen Call to Action an die Hörerinnen und Hörer irgendwie einbauen, weil ich glaube, vielleicht haben manche ein bisschen Angst, an die Börse zu gehen, aber man darf ja mit euch einmal unverbindlich reden, wenn man sich grundsätzlich für einen Börsegang interessiert. Werden wir in den Shownotes dann verlinken, wie erreicht man euch da am besten?
Also entweder über LinkedIn oder über unsere Kontaktdaten auf der Website. Oder einfach ipo@wienerboerse.at. Wir gehen gerne auf ein Kennenlerncafé. Wir können informelle Gespräche führen. Wir haben nächste Woche zum Beispiel ein IPO-Seminar.
Da kann Jetzt müssen wir aufpassen kurz mit der Zeitschiene, weil ich sende, glaube ich, erst am 20. März die Folge, die wir heute aufnehmen. Da wird die nächste Woche schon vorbei sein dann, glaube ich, ja. Aber ihr habt das ja immer wieder, ne?
Genau, wir haben am 14.
Das ist dann schon vorbei.
Ist schon vorbei und wir haben das nächste im Herbst, haben aber dazwischen immer wieder Formate für, wir werden ganz was Lustiges im Juni machen, da möchte ich noch nicht zu viel verraten, aber Christian, vielleicht schreibst du es ja dann. Dann kann man das lesen.
Nein, genau. Es ist unser gemeinsames Interesse, dass da starke österreichische und auch internationale Unternehmen an der Wiener Börse listen, ob es jetzt ein MTF ist zu Beginn und dann stärker wird oder gleich ein IPO, kommt natürlich auf Faktoren wie Größe an. Ja, liebe Etta, sage ich jetzt noch, habe ich im Podcast noch nicht erwähnt, so nennt man dich im Markt, Henriette, ja. Und ich sage mal, wunderbaren Dank, dass du da warst. Wie gesagt, habt keine Angst, ihr Unternehmer da draußen, das sind alles leibende Leute noch. Und jetzt das noch war, dass du das Mikrofon noch nicht weglegen sollst, weil ich sage jetzt mal Tschüss an die Hörerinnen und Hörer und bitte auch dich.
Ich sage herzlichen Dank, Christian, für das nette Gespräch und ja.
Tschüss und
tschüss. Baba. Rising the whole day. When it's rebirth of being.